Kraft, Ausdauer, Charakter. Der Stoff, aus dem Legenden sind. Für Ruhm, für Ehre, für Unsterblichkeit. Die Tour de France. 6 ausgewählte Etappen. Ab 9. Juli im Livestream bei Servus TV on.
Schönen guten Morgen aus Wien, aus dem Fahrradgeschäft Bernhard Kohl. Ich sitze hier auch mit Bernhard Kohl. Guten Morgen, Bernhard.
Guten Morgen, hallo.
Wir melden uns nach dem Rest Day Podcast der Tour de France 2024 zurück, dieses Jahr mit einem Tourcast. In ein paar Tagen ist es soweit. Bernhard, die Tour startet am Samstag. Was sind deine Gedanken dazu? Wie ist die Erwartungshaltung?
Ja, die Tour de France ist halt die Königin des Radsports, wo alle dran hinfiebern. Und ja, es wird eine wunderschöne Tour. Die Streckenführung verspricht sehr, sehr viel Spannung. Und ja, auch die Vorzeichen der Favoriten war doch letztes Jahr mit Jonas Vingegaard mit dem schweren Sturz doch ein bisschen getrübt. Also da war die Vormachtstellung von Tadej Pogacar, der was eigentlich bevor den Giro gefahren ist, also das Double Giro mit Tour probiert hat und dann sogar gewonnen hat, außergewöhnlich. Heuer haben sie die beiden Topstars rein auf die Tour de France fokussiert. Also ich erwarte einen richtigen Streit und spannende Tour und natürlich auch aus österreichischer Sicht mit Felix Gall, der was bei der Tour de Suisse sehr aufgezeigt hat, wird es auch sehr, sehr spannend. Spannende Massensprints, also es erwarten uns 3 Wochen Radsport-Spektakel und da können wir uns alle drauf freuen.
Vielleicht kurz zur Strecke, du hast es angesprochen. Was charakterisiert denn die Tour 2025, die Routenführung, die Etappenverteilung und vielleicht, wann möglich, was unterscheidet die Tour dieses Jahr am meisten von der Tour letztes Jahr?
Ja, die Streckenführung ist eines und das zweite sind natürlich die Rennfahrer. Wie werden die Rennen gestaltet? Was sind die Ziele? Welche Fahrer sind mit dabei? Also es ist nicht nur die Streckenführung, was den Unterschied ausmacht, sondern im Endeffekt sind es die Teamtaktiken. Und wir sind heuer nur in Frankreich, also kein Auslandsstart bei der Tour. Es ist kein Prolog, das heißt, es geht mit einer ersten Etappe los. Und das ist bei der Tour de France eines der schwierigsten Etappen überhaupt, weil es sind 186 Starter heuer bei der Tour de France dabei, so viel wie noch nie. Und bei der Tour de France sind nicht nur jetzt 100 in Form, wie vielleicht beim Giro oder bei der Vuelta, sondern da sind 186 Spitzensportler in Topform und die wollen alle die Etappe gewinnen oder haben vor, eine Etappe zum Gewinnen im Gesamtklassement. Und wenn man, sagen wir mal, gewinnen will, dann muss man in den vorderen Positionen fahren. Das heißt, unter die ersten 20, 30 Positionen müssen sie eigentlich die Kapitäne aufhalten. Die Kapitäne haben ehrenere Helfer. Und bei 18 Teams, Kapitän plus Helfer, kommen schneller mal, sagen wir mal, 100 Fahrer zusammen im ganzen Tour-Peloton, was unter die ersten 30 Positionen fahren wollen. Und das geht sich rein rechnerisch einfach nicht aus, weil die Straße ist nicht so breit. Und das macht die Tour dann irrsinnig hektisch. Und wenn das Gesamtklassement noch keine Konturen angenommen hat, wer übernimmt die Verantwortung? Sind es die Sprintermannschaften? Gibt es einen Seitenwind? Das ist im Norden von Frankreich natürlich auch immer ein heißes Thema. Ich weiß noch, 2008 war es sehr, sehr ähnlich. Wir sind auch in der Normandie gestartet und die Tage sind extrem hektisch. Und somit heißt es für die Gesamtklassementfahrer von Meter Null eigentlich aufzupassen, vorn zum Fahren, nicht zum Stürzen. Man wird in der ersten Woche die Tour nicht gewinnen können, aber man wird sie verlieren können. Und das macht einen sehr, sehr hohen Stress für sehr, sehr viele Teams und sehr, sehr viele Fahrer. Das heißt, bis zum ersten Zeitfahren, wo dann auch die erste Live-Übertragung bei Servus TV, wo ich als Co-Kommentator oder als Experte dabei bin, wird sie dann, sagen wir mal, ein bisschen das Gesamtklassement regeln, also mit Remco Evenepoel, der was das große Ziel gesetzt hat, hier die Etappe zum Gewinnen, wenn möglich auch das gelbe Trikot zum Holen. Ich glaube, das ist einer seiner großen Ziele und Filippo Ganna, der was natürlich als Zeitfahrspezialist auch gewinnen will, Jonas Vingegaard, was gezeigt hat bei der Dauphiné, dass er in Tadej Pogacar im Zeitfahren schon Zeit abnehmen kann. Also das wird ein sehr, sehr spannender Streit und ich bin gespannt auch, wie sich der Felix tut. Das zweite Zeitfahren, Bergzeitfahren liegt ihm sehr, sehr gut. Haben wir bei der Tour de Suisse gesehen, dass er da ganz, ganz vorne in der Weltspitze mit dabei ist. Das flache Zeitfahren ist noch ein bisschen sein Manko, aber mit Topform glaube ich auch, dass er da in Zeitabstand in Grenzen halten wird und ja, der erste Ruhetag ist heuer spät. Also es ist erst Etappe 10 nach dem Nationalfeiertag. Dadurch wird es ein bisschen nach hinten gelagert und die Etappe im Zentralmassiv ist sehr, sehr schwer. Hat 4.500 Höhenmeter nach 9 Tage Tour. So eine schwierige Etappe, keine langen Anstiege. Das macht es für die Bergfahrer sehr, sehr schwer, weil bei einem langen Anstieg muss ich einmal vorne sein und dann geht's rauf und dann tut sie nicht viel. Aber bei den 4.500 Höhenmeter, nur rauf, runter, links, rechts, ist extrem hektisch. Also da erwarte ich eigentlich schon, dass der ein oder andere aus dem Gesamtklassement Zeit kassieren wird. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Etappe, wo der Felix ein bisschen Bammel hat, weil einfach Position fahren im Feld, Risikobereitschaft da auf jeden Fall gefordert ist. Also ich hoffe, dass da keine Stürze passieren. Und dann steht der erste Ruhetag an und ja, dann geht's langsam in die wirklichen Berge, Pyrenäen, Alpen. Und ja, da kommen dann die richtigen Berge in der dritten Woche, wo es dann zur Sache geht und dann wird man sehen, ja, wer ist wie gut durchgekommen, wie ist die Regenerationsfähigkeit, wie ist das Wetter. Im Beginn wird es Gott sei Dank ein bisschen kühler, die Temperatur, aber Pyrenäen, wenn es da heiß wird, 40 Grad, da das Asphalt biegt, also man hört jede Umdrehung über den Reifen, wenn es bergauf geht. Also es wird eine sehr, sehr spannende Tour.
Du hast jetzt ein paar spannende Sachen angesprochen. Das heißt, um das kurz zusammenzufassen, du erwartest auf den ersten paar Etappen vielleicht auch den einen oder anderen Wechsel des gelben Trikots?
Ja, ich gehe schon davon aus. Also die erste Etappe ist heuer wirklich für die Sprinter gemacht. Das heißt, wir haben ein paar Sprinter-Teams dabei mit Little Trek, mit Jonathan Milan. Dann Quickstep neben Remco Evenepoel haben sie einen Tim Elier mit dabei, der was in Massensprints natürlich sehr, sehr stark ist. Dann Alpecin De Koenig haben natürlich auch einen der Top-Favoriten mit und wahrscheinlich den besten Anfahrer mit Mathieu van der Poel. Also da wird ein heißer Streit sein. Nicht zum Vergessen Bini Germain natürlich. Letztes Jahr das grüne Trikot gewonnen. Also die erste Etappe wird auf einen Massensprint hinauslaufen und dann kommen aber Etappen, wo das Finale schon ein bisschen schwieriger ist, wo die reinen Sprinter wahrscheinlich nicht zur Ziellinie kommen werden in einer Siegposition und dann ist auch Mats Pedersen natürlich mit Little Trek, also die haben zwei Trumpfkarten mit Milan und Mats Pedersen. Wout van Aert, wenn er wieder gesund wird, der hat jetzt nationale Meisterschaften nicht starten können wegen einer Magenverstimmung. Also da hoffe ich auch, dass er seinen Punch wieder findet. Also es gibt auch die Fahrer, ja, oder Teams, wo das Finale ein bisschen schwerer wird. Vielleicht auch mit Tudor, mit Marco Haller und mit Julian Alaphilippe, der was in seinen besten Jahren so Ankünfte auch perfekt gemeistert hat. Also ich glaube, er als Franzose in einem neuen Team will sicher auch nochmal was probieren. Er hat auch bei der Tour de Suisse, finde ich, ist er sehr gut mitgefahren bergauf. Also ich glaube, dass auch Tudor da Gas geben wird und probieren wird, die reinen Massensprinter, wenn Jasper Philipsen, eben loszubekommen. Und es wird dadurch auch das gelbe Trikot mit den Zeitbonifikationen ja ein bisschen hin und her wechseln im Beginn.
Was bedeutet das für einen Fahrer, der vielleicht jetzt nicht klassischer Gesamtklassementfahrer ist, wenn er als Sprinter zum Beispiel, wie du sagst, an einem frühen Tourtag einfach einmal, auch wenn es nur für einen Tag ist, aber ins gelbe Trikot schlüpfen kann?
Ja, die Chance gibt es nicht oft. Also als Sprinter ins gelbe Trikot zu kommen, ja, ist im ganzen Radfahrleben, wenn man sich die Tourcharakteristik anschaut, vielleicht zwei, drei Mal, dass man überhaupt die Chance hat, der Sprinter ins gelbe Trikot zu kommen. Und das macht es natürlich dann vom Druck und von der Motivation und von der Risikobereitschaft natürlich extrem hoch und andererseits wiederum gefährlich, weil man muss Risiken eingehen. Es geht um sehr, sehr viel. Es ist ein Kindheitstraum von jedem Radsportler, einmal vielleicht das gelbe Trikot zu haben. Und wenn ich dann so eine Chance habe, einmal in 3 Jahren, dann ist natürlich, ordnet man denn alles unter. Und dann natürlich ein bisschen Übermotivation kann natürlich dann auch zu Stürze führen. Das ist im Radsport, kann man leider Gottes nicht vermeiden. Und ja, somit sind es sehr, sehr stressige Tage auch im Kopf. Also man muss da stark im Kopf sein, Vertrauen in sich selbst haben, in die Vorbereitung. Und ja, einen wird es gelingen.
Die ersten 9 Tage, also nicht ganz die Hälfte der Tour, du hast schon angesprochen vorher, aufgrund des Nationalfeiertags wurde ja tatsächlich der Race Day, der Ruhetag, der erste, nur mehr einen Tag verschoben. Das heißt, am französischen Nationalfeiertag wird gefahren, wird Rad gefahren. Aber insgesamt die ersten 9 Tage, die ersten 9 Etappen, zeitlich die Hälfte der Tour, umfassen auch fast die Hälfte der Gesamtkilometer. Also wir reden von gute 1.500 Kilometer, die in den ersten 9 Tagen gefahren werden, von 3.300 in etwa. Es geht aber mit knapp nur, das nur muss man unter ganz große Anführungszeichen setzen, circa 16.000 Höhenmeter zu bewältigen von einer Gesamtmenge von 250.000 Höhenmeter. Das ist verhältnismäßig flach, sage ich jetzt einmal, für einen Radsportprofi. Wo liegen da aus deiner Sicht in diesen ersten 9 Tagen, bevor es dann das erste Mal in die Berge geht, die Schlüsseletappen? Und du hast schon gesagt, man kann das Rennen vielleicht nicht gewinnen da so früh, aber man kann es auf jeden Fall verlieren. Gibt es so die eine oder die 2 Etappen, wo es einfach wirklich ganz, ganz kritisch ist für einen Pogacar, für einen Vingegaard?
Ja, die Etappen gibt es natürlich, aber es wird abhängig sein auch vom Wind. Das heißt, wie stark ist der Wind, von welcher Richtung kommt der Wind, ist es Seitenwindgefahr, dann kann sich das Feld nämlich sehr, sehr schnell einmal aufteilen. Und wenn man nicht in der richtigen Position zum richtigen Zeitpunkt ist, kann man schnell in die 3., 4. Gruppe kommen und 1, 2, 3 Minuten sogar kassieren im Gesamtklassement, welche dann echt entscheiden können ums gelbe Trikot oder um die Top 5 oder um die Top 10. Also da wird man ein bisschen schauen müssen, wie ist der Wind, weil das kann ja jede flache Etappe kann da eigentlich zu einem Umsturz im Gesamtklassement führen. Und das macht es für die Bergfahrer, die Gesamtklassementfahrer irrsinnig schwierig, weil wenn ein langer Berg ist, dann weiß ich, okay, unten am Berg muss ich hin und dann fahre ich meine Wart drauf und da kann man nicht viel passieren. Das ist alles sehr gut planbar. Bei einer flachen Etappe mit Wind ist gar nichts planbar. Das, wenn ein Team sagt, bei Kilometer 120 geht es 90 Grad links und da ist Seitenwind, das ist wie ein Zielsprint, wo der Bergfahrer mit vorne sein muss. Das heißt, da geht es mit voller Karacho hin, die starken, schnellen Männer wie Jonathan Milan, der was normalerweise in einem Massensprint ist, wird sein Kapitän da nach vorne führen. Und Wout van Aert wird das mit Jonas Vingegaard machen. Es wird sehr, sehr schwer, da in der richtigen Position zu sein. Und dann ist natürlich auch der Funk, die sportlichen Leiter, die sagen, Burschen, da passt auf, da ist Windkantengefahr, ihr müsst vorne sein. Und dann haben wir wieder das gleiche Problem, 180 Fahrer wollen unter die ersten 30 Positionen sein und das funktioniert einfach nicht und wird das Rennen schwer machen. Und dann ist halt so auch die Etappe 4, wo das Finale mit, sagen wir mal, 3, 4 Bergwertungen ist, auch eine kleine Bergankunft mit knappe 9%. Also da muss man auch auf jeden Fall vorne sein und wird es keine großen Zeitabstände geben. Aber Sekunden läppern sich auch auf Minuten und wenn man jeden Tag ein bisschen was verliert, dann fehlt das dann in der Endabrechnung natürlich, was dann wehtun kann. Ja.
Du hast das früher schon erwähnt, es gibt einen relativ frühen Abstecher ins Zentralmassiv auf der Etappe 10. Das ist dann auch gleich die erste Bergetappe, die du und ihr ja auch live auf ServusTV kommentieren werdet. Die findet am französischen Nationalfeiertag statt. Ist es dann so, was passiert da alles stimmungstechnisch? Ist die die erste Bergetappe für die Bergfahrer dann schon fast schon ein bisschen sowas wie ein Rettungsanker nach dem, was in den ersten Tag passiert ist. Was erwartest du für eine Stimmung am Nationalfeiertag, auf der Tour de France, auf einer Bergetappe? Wie siehst du das?
Also die Stimmung bei der diesjährigen Tour wird sowieso der absolute Wahnsinn wieder werden, weil im Beginn sind wir sehr nahe an Belgien. Das heißt, ganz Belgien wird nach Frankreich reisen. Also da wird man von, glaube ich, Start bis Ziel nur zwischen Menschenmassen fahren. Also das wird sehr, sehr beeindruckend. Und zurückzukommen auf die, sage ich mal, erste Bergetappe. Sie ist eigentlich sehr spät. Also als 10. Etappe das erste Mal 4.500 Höhenmeter macht es für die Gesamtklassement der Bergfahrer sehr, sehr schwer. Und dann ist es keine wirkliche Bergetappe, wo sich der Bergfahrer sagt, okay, das ist jetzt leicht, weil ich brauche nur dreimal im Rennen vorne sein oder weil einfach drei lange Berge sind. Da geht es ja nur rauf, runter. Und das heißt, es ist ein ständiger Positionskampf. Es wird ja um die Gruppe sicherlich ein heißes Rennen werden. Wer ist in der Führungsgruppe? Andererseits werden Teams wie UAE und Wismar das Tempo einfach sehr, sehr hoch halten, dass der ständige Positionskampf wahrscheinlich nicht vorhanden ist. Also ich denke, dass da die großen Teams vorne als sehr, sehr schnelles Tempo fahren werden. Wo dann der Positionskampf, sagen wir mal, für die anderen sich vielleicht erledigt, weil die gerade ja vielleicht mitkommen. Also auch die beiden Teams, speziell UAE, haben auch bei den nationalen Meisterschaften gezeigt. Sie haben, glaube ich, 3 oder 4 Trikots gewonnen, nationale Meistertrikots. Also die sind alle in Topform. Und ja, es wird eine sehr, sehr spannende Etappe und sicherlich der erste Fight zwischen den Großen nach dem Einzelzeitfahren, wo sie mal ein bisschen die Karten aufdecken müssen, wie stark ist das Team, wie stark ist der Kapitän selbst. Und es wird sicher Tadej Pogacar attackieren und wenn er der attackiert, dann wird es Jonas Vingegaard probieren oder Remco Evenepoel, wo die Streckenführung sicherlich auch entgegenkommt.
Danach geht es gleich richtig ans Eingemachte. Etappe 12 geht es fürs Peloton in die Pyrenäen. Das heißt, ab jetzt geht es, sage ich jetzt einmal, so wenig es vorher bergauf ging, ab jetzt geht es auf jeden Fall bergauf. Etappe 12 in die Pyrenäen, auf Etappe 13 wartet dann gleich das zweite Einzelzeitfahren, ein Bergzeitfahren, auch das im krassen Gegensatz zum ersten Zeitfahren in der Etappe 5. Und auf der Tour 2025 ist auch der Tourmalet wieder vertreten und der wartet dann gleich im Anschluss ans Bergzeitfahren auf Etappe 14 auf die Fahrer. Was siehst du da mit dem Feld passieren? Also nach Langflach 3 wilde Bergauftage, wie schätzt du das ein?
Ja, also Etappe 12, 17. Juli wird wirklich der erste Gradmesser, wo man sehen wird, wer kann die Tour de France wirklich gewinnen. Also es ist der erste lange Berg, die erste Horse-Kategorie mit Hauterkamm. Ich kenne den Berg sehr, sehr gut von der Tour de France 2008. Da war auch Hauterkamm Bergankunft und das ist ein sehr, sehr schwerer Berg. Ich bin damals, glaube ich, Dritter, Vierter, Fünfter geworden auf der Etappe und ja, es ist sehr, sehr heißer Berg auch, also die Sonne, es ist wenig im Wald, also das wird den Profis alles abverlangen und wir haben auch im Vorfeld also ein sehr, sehr schweres Finale, der Beginn ist zwar flach, aber dann mit erster Kategorie, zweite Kategorie und dann eben Hauterkamm, Horse-Kategorie, 50 Kilometer, 3 Berge, wird zeigen, wer wirklich die Tour de France gewinnen kann. Ja, hat der Jonas Vingegaard eine Chance gegen Tadej Pogacar oder ist er outstanding? Wie schaut's aus mit den Podiumskandidaten? Da, sag ich mal, gibt's einige mit Remco Evenepoel, der was probieren wird, mit den beiden mitzufahren. Dann natürlich die österreichische Hoffnung, Felix Gall. Also ich hoffe, dass er bis zur Etappe 12 in Schlagdistanz liegt, kein Pech in den ersten langen Etappen gehabt hat, dass er da wirklich um den Streit mitfahren kann, weil Etappe 13 mit dem Bergzeitfahren liegt ihm, glaube ich, sehr, sehr gut, hat er bei der Tour de Suisse bewiesen und ja, Bergzeitfahren, wenn der Felix gut durchkommt, glaube ich, kann er da auf jeden Fall 5, 6, 7 von der Platzierung fahren. Also Pogacar, Vingegaard, Remco sind, glaube ich, so mal die Top 3. Da wird es schwer sein, aber danach kommt, glaube ich, schon ein Felix, Buitrago, die Helfer von UAE und Wismar darf man auch nicht vergessen. Also wenn die natürlich auch, sage ich mal, auf einem Plan B drauf sind noch im Beginn, dann wird da Simon Yates der Giro-Gewinner oder Adam Yates, also die Yates-Brüder, werden, glaube ich, im Beginn auch noch ein bisschen das Gesamtklassement im Blick haben. Und das heißt, für den Felix wird wichtig sein, im Beginn vorne mit dabei zu sein, weil der ein oder andere wird sie dann vielleicht wieder herausschießen aus dem Gesamtklassement.
Dann sind wir bei Etappe 14 angelangt, eben Tourmalet. Die Etappe, die gefahren wird von Pau nach Luchon, war das letzte Mal vor 39 Jahren auf der Tour vertreten und das ist der dritte schwere Tag in Folge. Da warten knappe 5000 Höhenmeter auf das Fahrerfeld. Nur die Königsetappe der diesjährigen Tour, was hat mehr Höhenmeter? Was macht dieser dritte ganz brutale Tag mit den Fahrern, auch wenn man mit hohen Temperaturen rechnen muss. Wer hat da noch eine Chance, dann mitzufahren, wenn das so selektiv wird?
Klar, also Ende der zweiten Woche ist es natürlich, alle Fahrer sind müde, haben schon sehr, sehr viele Kräfte verbraucht und dann geht es auch um die Regenerationsfähigkeit. Wie kann ich mich erholen? Wie bin ich einfach noch fit? Wie stark ist mein Team? Und die Tourmalet-Etappe ist sicherlich eine, wo man was probieren kann. Also der Tourmalet ist der erste lange Berg dieser Etappe und dann geht es nur mehr rauf, runter. Und wenn jetzt, sagen wir mal, da der Pogacar, sagen wir mal, in gelbem Trikot ist, dann erwarte ich eigentlich, dass Wismar Liesebike irgendwas probieren wird. Also die werden im Start schauen, dass sie einen Wout van Aert in die Spitzengruppe bekommen, dass die dann eine Relaisstation haben. Ich glaube, die werden dann am Tourmalet unten richtig Tempo machen und das Vingegaard wird attackieren, wird probieren, da der Pogacar vielleicht am falschen Fuß zum Erwischen. Und dann mit einem Wout van Aert und Jonas Vingegaard, wenn die beiden vor sind. Wout van Aert hat es beim Giro gezeigt, mit Simon Yates, wie es funktionieren kann. Und das ist eine Etappe, wo das wieder möglich ist. Also da wird auch UAE schauen müssen, dass sie mannschaftlich stark sind, auch wenn sie in der Spitzengruppe haben. Aber man wird sehen, ja. Also mit Stürze, Krankheiten, vielleicht ist das Team ein bisschen dezimiert. Und dann wird es auch für einen Tadej Pogacar schwierig. Also die Etappe hat sehr viel Potenzial, um noch einmal einen Umsturz vielleicht zu bringen, weil es, ja, dritte Etappe, sehr, sehr schwer in den Bergen, nach dem Bergzeitfahren, fahren, wo man auch mehr als übers Limit gegangen ist. Also das wird sehr, sehr spannend und ich freue mich schon, das zum Kommentieren.
Einen kurzen Ausblick noch auf den gerade angesprochenen oder erwähnten Col de la Loche, dann auf der Königsetappe. Das war ja 2023 der, ich sage einmal, Schauplatz vom großen Triumph vom Felix Gall. Wird er da wieder anschließen wollen, weil er damit so eine positive Erinnerung verbindet? Glaubst du, kann er was Ähnliches wiederholen?
Es wird natürlich schon ganz, ganz schwierig. Also so eine Königsetappe bei der Tour de France gewinnen, wie er es vor 2 Jahren getan hat, das passiert im Radleben auch nicht sehr, sehr oft. Aber natürlich, also wenn man zum Berg zurückkommt, auch wenn es von der anderen Seite ist, 23 sind es von der anderen Seite raufgefahren, ist es natürlich, bringt es schon eine Motivation, aber es bringt auch wenig. Wenn ich die Beine nicht habe, dann kann der Kopf noch so gut sein, wird es nicht funktionieren. Also es ist eine Kombination aus beiden. Aber wenn er sich natürlich gut fühlt, die Beine hat, dann ist es ein weiteres Puzzlestück, um, sage ich mal, da wirklich auch vorne zu sein. Und wenn in der Etappe 18 noch in die, sage ich mal, Top 10, Top 5 ist, wird auch bei den großen Teams dann die Entscheidung fallen, nur mehr auf einen Kapitän zu setzen. Also es wären dann die Co-Kapitäne von Wismar Liesebike und UAE aus dem Gesamtklassement dann eher herausfallen. Und das ist dann wirklich die Chance für den Felix als Kapitän von seinem Team, dass er da an die Top 5 eigentlich herankommt. Also, ja, ich sage einmal, ein Platz am Podium und dahinter, wenn jetzt, sage ich mal, die beiden Topstars, sagen wir mal, ohne Verletzungen oder Krankheiten durchkommen, wird schwer, aber ab dem Platz 3 ist für den Felix definitiv in Reichweite.
Apropos Podium, das Podium, beziehungsweise ich sage jetzt mal, die Plätze 1 bis 3 sind mit den gehandelten Favoriten auch für dich besetzt? Oder also siehst du da neben Pogacar, Vingegaard und Evenepoel, siehst du da einen anderen Podium-Contender oder muss da sehr viel passieren, dass sich da was ändert?
Also ich glaube, 1-2 ist, glaube ich, relativ klar. Also wenn den beiden nichts passiert, nicht was Unvorgesehbares, glaube ich, ist 1-2 relativ gepachtet. Ab Platz 3, Remco, klar, hat letztes Jahr schon bewiesen, dass er der drittstärkste ist, hat auch die Vuelta schon gewonnen, aber er hat auch schon 2 Giro-Starts, wo es nicht so funktioniert hat. Also sein Anspruch, glaube ich, ist nicht jetzt wieder Dritter zu werden, weil das ist er schon geworden, er will weiter nach vorne. Dann ist die Frage, wie schafft er das im Kopf? Ja, kann er wieder so fighten für einen dritten Platz oder hat er mal einen schlechten Tag, wo er dann ja vielleicht einmal die Moral verliert und dann sagt, okay, ich pfeife jetzt drauf, ich gehe auf Etappenjagd und das ist dann wieder die Chance für einen Felix oder einen Buitrago, um da aufs Podest raufzukommen. Ja. Und vielleicht überrascht uns auch Florian Lipowitz, was bei der Dauphiné Dritter geworden ist. Also da waren, sagen wir mal, es war von der Besetzung her die schwerere Rundfahrt als wie die Tour de Suisse. Aber klar, er ist neben Primoz Roglic, sage ich mal, Co-Kapitän, was für ihn, glaube ich, gut ist, dass er nicht den großen Druck verspürt. Andererseits vielleicht jetzt von außen nicht, aber er selber, wenn, sage ich mal, Dauphiné Dritter geworden ist, man weiß vielleicht, Primoz Roglic ist in Giro gefahren, der wird auch nicht 100% in Topform sein. Also er selber wird sich den Druck schon machen. Und wenn auch sein Formaufbau eher auf Dauphiné war, ist es wahrscheinlich dann auch schwierig, das dann ja 3 Wochen Tour de France die Topform nach hinten zu bringen. Weil, sagen wir mal, wie die großen Stars werden nicht mit 100% Form in die Touren reingehen, sondern werden schauen, dass sie Ende der zweiten Woche die Topform erreichen. Und da hat vielleicht der Florian Lipowitz ein bisschen eine anderen Formaufbau. Also das könnte in der dritten Woche auch eng werden, deswegen vielleicht fahrt er nur auf Etappen, weil wenn er, sagen wir mal, den Stress im Gesamtklassement nicht hat, wäre es für ihn aus meiner Sicht wahrscheinlich die schlauere Lösung. Er da kann Druck geben, mal Zeit kassieren und auf so schweren Etappen dann in die Fluchtgruppen zu gehen und wie Felix damals, ja, Etappen zum Gewinnen.
Felix Gall hat ja in einem Interview der letzten paar Tage nach der Tour de Suisse sich recht kämpferisch gegeben und gesagt, er darf gern probieren, unter die Top 5 fahren oder das Bergtrikot zu holen, zu gewinnen. Dein Tipp, was haut eher hin?
Also ich finde es sehr gut, dass er auch ein zweites Ziel im Auge hat, weil er hat sich mit Sicherheit auch die ersten 10 Etappen im Roadbook angeschaut und da ein bisschen Bauchweh bekommen haben. Weil das ist nicht so eine Spezialdisziplin. Und wenn er die ersten 10 Etappen gut durchkommt, wird er aufs Gesamtklassement fahren, weil klar, Gesamtklassement Top 5 ist natürlich ein Ziel, was er erreichen will und auch sein Team, für was er eingekauft ist. Aber wenn er in die ersten 10 Tage Zeit kassiert und Gesamtklassement, sagen wir mal, um den 7., 8. bis 10. Platz, ich glaube, das ist für ihn dann zu wenig, ja, und auch fürs Team. Und dann ist so eine Möglichkeit wie ein Bergtrikot als französisches Team, das zum Präsentieren, in Paris dann am Podium oben stehen, sicherlich mehr Wertigkeit als wie 8. Platz, was er schon erreicht hat. Also er hat 2023 eigentlich schon die Chance gehabt aufs Bergtrikot, also da hätte er aufs Bergtrikot fahren können, hat sich damals fürs Gesamtklassement entschieden. Und hat dann auch 2 Etappen gewonnen, also eh alles richtig gemacht. Aber ich glaube, jetzt ist er in seiner Karriere dann angekommen, dass er ja 7., 8. Platz nicht die Wertigkeit hätte wie ein Bergtrikot. Und dann wird er, sage ich mal, umschwanken aufs Bergtrikot. Und dann ist er sicherlich, wenn er drauf fährt, ja, einer der wirklichen Kandidaten für das Trikot. Richard Carapaz ist nicht dabei, das ist ein klassischer Bergtrikot-Fahrer. Und der ist sicher neben, sagen wir mal, Vingegaard, Pogacar Und Remco, einer der stärksten Bergfahrer, wenn er seine Leistung abrufen kann. Und wenn er dann wirklich dieses Ziel sich setzt, ist es wirklich sehr, sehr realistisch.
Gibt es bei der Tour 25 auch im Sprint, siehst du da klare Alpha-Tiere, sage ich jetzt einmal? Also Mats Pedersen hat ja einige Etappen geholt und einiges gezeigt beim Giro d'Italia. Winiger Mai hat letztes Jahr das grüne Trikot bei der Tour für sich beansprucht. Wer sind deine Favoriten für den Sprint dieses Jahr?
Das ist vielleicht von vorhinein am schwierigsten zu sagen, weil es gibt, sage ich mal, sehr, sehr viele Kandidaten, auch mit verschiedenen Charakteristen. Es gibt jetzt wie Wout van Aert, Mats Pedersen, der dieses Jahr ja leider nicht bei der Tour de France mit dabei ist, die was, sage ich mal, über die halbschweren Finale mitkommen und Punkte sammeln, auch zwischen den Bergetappen in Fluchtgruppen gehen können, da wiederum Punkte sammeln. Und dann gibt es die reinen Sprinter wie ein Jonathan Milan, Jasper Philipsen und Binnie Gemei vom letzten Jahr. Also es kommt dann ein bisschen auf den Rennverlauf drauf an, auch aufs Momentum. Wer holt in der ersten Woche eine Etappe? Meistens, wenn ein Team eine Etappe gewinnt, ist so ein bisschen so. Ja, wenn laufst, dann laufst, dann gewinnen sie eine zweite Etappe, eine dritte Etappe und dann ist man positioniert und dann fährt man wirklich aufs grüne Trikot, fährt auf die Sprintwertungen. Also es gibt das vielleicht mitunter das offenste Rennen, das Trikot, und wird sicherlich auch sehr spannend zu sehen. Und nach einer Woche, sagen wir mal, kann man da eigentlich ein bisschen weniger in die Glaskugel schauen, sondern mehr sehen, wer hat die Punkte gesammelt.
Man hört es vielleicht im Hintergrund, rund um uns wacht das Geschäft langsam ein bisschen auf. Wie gesagt, am Anfang, wir sitzen mitten im Fahrradgeschäft in Wien, wo wir jetzt gerade schon bei Fahrrad, bei Technik vielleicht damit ein bisschen abgebogen sind. Gibt es auf der technischen Seite irgendwelche großen, erwähnenswerten Neuerungen seit der Tour im letzten Jahr? Gibt es Updates bei den Bikes oder UCI-technisch vielleicht?
Dieses Jahr ähnelt dem letzten Jahr von der ganzen UCI-Richtlinien, hat sich wenig verändert oder eigentlich gar nichts verändert. Also die Räder werden natürlich immer schneller, also sie entwickeln natürlich weiter. Es wird ja jedes Rad aerodynamisch getestet, mit dem Fahrer auf Aerodynamik getrimmt. Also die ganzen Topstars, es ist wie in der Formel 1 mittlerweile. Also da wird sehr, sehr viel investiert in die Sitzposition, in Kurbellängen, aber immer abgestimmt zum jeweiligen Fahrer. Also bei einem funktionieren 170er Kurbeln gut, beim nächsten 172er 5, beim Jonas Wieniger scheinbar 165er Kurbellängen nur. Aber ja, das kann man nicht pauschal sagen. Also da ist sehr, sehr viel Technik im Hintergrund. Und ja, sagen wir mal, Änderungen gibt's dann ins nächste Jahr. Also es wurden jetzt die Lenkerbreiten reglementiert. Das heißt, ab nächstes Jahr dürfen die Lenker nicht mehr so schmal sein, was ich eigentlich sehr, sehr gut finde, weil es gar von der Aerodynamik macht so einen Sinn. Aber vom Steuern in den schnellen Abfahrten mit den schmalen Lenker macht es natürlich sehr, sehr gefährlich, wenn man auch in einem Peloton mit über 180 Fahrern fährt. Also das, ja, ich sage mal, von der Fahrsicherheit sicherlich ja gute Variante, dass man da wieder ein bisschen breiter wird. Auch die Felgenhöhe wird ein bisschen reduziert. Das heißt, mit Seitenwindgefahr finde ich auch einen richtigen Schritt. Ja, es bleibt spannend. Und was schön ist, was bei der Formel 1 nicht der Fall ist, dass man Formel 1 Auto nicht kaufen kann und fahren kann. Aber die Tour de France Räder kann man eins zu eins so im Handel bei uns erwerben. Also wir haben einige Räder, welche bei der Tour gefahren werden, bei uns im Geschäft, wie ja Scott und Bianchi, Pinarello natürlich mit dem Dogma und ganz neuem Sortiment, Cervelo. Also das Rad oder die Räder, was auch Jonas Vingegaard, Wout van Aert fahren, gibt es dann auch bei uns im Geschäft. Also es zahlt sich auf jeden Fall aus, da auch einmal bei uns dabei zu schauen und die Top-Tour-Räder sich anzuschauen.
Jetzt hast du mal eh die Überleitung quasi schon vorweggenommen mit dem Wismar-Liese-Bike-Team und auch den Fahrrädern. Gehen wir vielleicht kurz noch einmal auf die Strategie zurück, vor allem der beiden großen Superteams. Wie schätzt du so die Ausgangsstrategie ein der beiden? Ist das eher ein bisschen auf Angriff ist die beste Verteidigung oder sollen sie nur kommen?
Also die beiden Teams haben natürlich beide dasselbe Ziel, in Paris das gelbe Trikot zu haben. Sie haben beide Topstars zweimal die Tour gewonnen. Sie wollen beide das dritte Mal die Tour gewinnen und favorisiert von der Teamtaktik her ist wahrscheinlich UAE mit Tadej Pogacar. Das heißt, die werden sicherlich ein bisschen aktiver fahren im Beginn, das Heft vielleicht ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Andererseits ist Visma Liesebike, holländisches Team, wo ich damals bei Rabobank gefahren bin, die haben auch, sagen wir mal, den Kader, wenn man sich anschaut, so gebastelt, dass er Jonas Vingegaard immer vorne aus dem Wind gehalten wird. Also Viktor Campenaerts ist speziell für das eingekauft worden, dass der jeden Tag wahrscheinlich 100 Kilometer vorne im Wind fährt und zwei, drei Positionen hinter immer Jonas Vingegaard sein wird. Das heißt, die werden aktiv vorne immer zum Finden sein, weil natürlich die Sturzgefahr vorne geringer ist als wie weiter hinten. Das heißt, die beiden Teams werden von der Taktik her immer sehr, sehr weit vorne zum Sehen sein. Und aktiv werden die beiden entscheiden. Also es werden sicherlich beide probieren. Bin gespannt, wer als erster angreift, ob es Jonas Vingegaard ist oder Tadej Pogacar. Bei der Dauphiné war es der Jonas Vingegaard, was attackiert hat in einer Situation, wo man es vielleicht nicht erwartet hat. Und ich denke, dass er das auch bei der Tour wieder probieren wird. Und sagen wir mal, auch auf dem Windkanten-Thema ist wahrscheinlich das Team vom Jonas ein bisschen besser aufgestellt als wie von Tadej Pogacar. Also ich glaube, wenn die Chance auf eine Windkante besteht mit einem Wout van Aert, mit einem Viktor Campenaerts, dann werden die das Feld auf die Kante nehmen. Und dann muss ich UAE schon wirklich anschauen, dass sie da vorne mit dabei sein, aber ja, wie wir wissen, Tadej kann alles. Wurscht, ob es Paris-Roubaix, Bergankünfte oder Zeitfahren ist. Also ihm da anzubringen wird schwer, aber es kann durchaus einmal passieren, dass er den Zug verpasst und dann ist Visma Liesebike ja, vielleicht auf den Etappen ein bisschen zum Favorisieren.
Mhm. 2025 stehen auch, wie heute schon angesprochen, das erste Mal 23 Teams mit jeweils 8 Fahrern am Start. Das sind so viel wie noch nie zuvor. Die Zahl ergibt sie aus den 18 World Teams, den beiden besten Pro Teams der letzten Saison und 3 Wildcard Teams. Gute Idee oder PR-Stand?
Prinzipiell ist natürlich schon stressig, wenn 186 Fahrer bei der Tour dabei sind. Aber ein paar mehr oder weniger macht das Kraut vielleicht auch nicht fett. Ja, die Wildcard-Teams werden natürlich, sage ich mal, auch aufgenommen mit dem Hintergrund, dass die in jeder Fluchtgruppe vertreten sein wollen. Also da geht es um Fernsehzeit natürlich und es ist bei der Tour natürlich so eine hohe Einschaltquote, dass die Teams sich zeigen müssen. Also die müssen das Rennen animieren, müssen Gas geben. Also da werden wir auch, glaube ich, des Öfteren an Marco Haller von Tudor Pro Cycling, einen weiteren Österreicher, vorne mit dabei sehen. Also er hat bei Olympia bewiesen, auch heuer bei Flandern, dass er extrem schwere Rennen lange die Leistung abliefern kann. Und ich glaube, es ist seine 10. Tour-Teilnahme mittlerweile. Also er weiß auch, wie es geht. Also nach dem Bernie Eisel, der Österreicher mit den meisten Tourteilnahmen. Also man sieht schon, wie viel Erfahrung und was für Standing er in die Teams hat, dass er so oft nominiert wird für Tour de France. Also es wird spannend und hektisch natürlich auch für die Teams. Die müssen natürlich auch ja, Leistung zeigen, weil die wollen nächstes Jahr auch wieder dabei sein. Und wenn du sie nur versteckst und nichts zeigst, wirst du nächstes Jahr nicht dabei sein. Also die müssen natürlich auch dem gerecht werden, und vielleicht auch manchmal in Fluchtgruppen gehen, wo es vielleicht gar keinen Sinn macht. Also der eine oder andere wird sich da auch, sage ich mal, aufrauchen. Aber das ist halt part of the game bei der Tour. Wenn du Wildcard hast, dann musst du eigentlich in jeder Fluchtgruppe vertreten sein.
Marc Madiot hat nach der Tour de Suisse aufhorchen lassen mit seinen Aussagen, schafft endlich den Funk ab, Radrennen müssen wieder aus dem Instinkt gefahren werden. Er geht dann sogar noch so weit und sagt, er spricht sie sehr offen gegen die Kombination aus Teamfunk und Leistungsmessung bzw. Datenübertragung aus, weil er das so begründet, dass er sagt, die Fahrer sind mehr ferngesteuert, als dass sie nach Instinkt agieren. Wie siehst denn du das?
Ja, also Marc Madiot ist schon, sage ich mal, sehr, sehr lange im Rennsport mit seinem Team, also auch eigentlich aus meiner Zeit noch, und ich kann dem schon was abgewinnen. Also das Instinkt-Rennen fahren, wie es auch, sage ich mal, zu meiner Zeit noch mehr war, auch wenn es im Funk schon gegeben hat, aber der hat nicht recht funktioniert, also der hat mehr gerauscht als wie sonst irgendwas. Das ist jetzt heutzutage natürlich ganz, ganz anders, und auch mit den Leistungswerten, mit Kalorienzufuhr. Also der Rennfahrer heutzutage ist schon, klar muss er die Leistung selber bringen und Situationen selbst entscheiden, aber natürlich ist er in gewisser Weise schon ferngesteuert von hinten, dass man nicht vergisst zum Essen, wo man vorne sein soll. Die Zeit ändert sich natürlich, und sich ganz gegen den Fortschritt zum Verwehren finde ich auch nicht richtig natürlich. Aber ich sage mal, es hat schon gewisse Punkte, wo man dem, sage ich mal, wo man ihm schon recht geben muss. Ja, also ist der Funk natürlich auch ein Sicherheitsaspekt. Also wenn ich defekt habe oder einen Sturz habe, dass der Fahrer reden kann, hey, mir ist was passiert, ich brauche Hilfe. Also vielleicht wäre es eine gute Möglichkeit, dass die Fahrer untereinander kommunizieren können und auch die Fahrer ins Teamauto nach hinten, aber vielleicht der Funk vom Teamauto zu die Fahrer, dass man das vielleicht weglässt. Also das einfach, natürlich bringt das eine Gefahr mit sich, wenn alle sportliche Leiter sagen, im Kilometer 100 müsst ihr vorne sein, und dann wollen alle vorne sein, das geht halt nicht, und das macht natürlich das Rennen im Rennen stresshaft. Und wenn ich das vorab kommuniziere und ich weiß, okay, bei 100 Kilometern muss ich vorne sein, aber ich werde nicht erinnert, dann werden es ein paar vergessen. Das heißt, das Rennen wird auch ein bisschen entspannter und ein bisschen weniger planbar, was für uns Zuschauer vielleicht auch wieder ein bisschen schöner wäre, wenn man nicht alles nach einem Schema F passiert. Also ich glaube, dass die Rennen schon ein bisschen offener wären. Bei Olympia ist zum Beispiel Funkverbot. Also da, ohne dem hätte man keine Olympiasiegerin in Österreich mit Anna Kiesenhofer, der was ein bisschen vergessen worden ist. Oder auch, sagen wir mal, Remco Evenepoel hat letztes Jahr richtig einen Stressmoment gehabt, wie er defekt gehabt hat, und er hat nicht gewusst, wie weit bin ich jetzt wirklich vorne. Mit Funk hätte man gesagt, du hast 2 Minuten Vorsprung, wechsel das Radl, überhaupt kein Problem. Aber wenn du das nicht weißt, dann das jetzt, ist das 1 Minute, ist 30 Sekunden, war das schon aus Zuschauersicht oder aus Kommentatorensicht sehr, sehr spannend zum Sehen, was für einen Stress er in dem Moment gehabt hat, weil er nicht gewusst hat. Also den Adrenalinstoß war ganz anderer als wie mit oder ohne Funk. Also ich glaube schon, dass man das ein bisschen überdenken kann, nicht ganz weglassen, aber reduzieren würde da eigentlich einen guten Weg finden.
Mhm. Denkst du, man würde das dann, also Teamfunk weg, das heißt eben auch dann so weitgehend wie Erinnerung ans Essen weg. Denkst du, hätte das auch eine signifikante Auswirkung auf Durchschnittsgeschwindigkeiten, die ja sehr, sehr hoch sind? Letztes Jahr war, glaube ich, die schnellste jemals gefahrene Tour de France. Würde man das merken?
Also ich glaube, an der Durchschnittsgeschwindigkeit wird sie wenig ändern, weil es wird einfach, das Material wird besser, die Straßen werden besser. Also das sind auch Faktoren, warum es schneller wird. Wie steht auch der Wind? Also das sind viele Einflussbereiche, wo man, sage ich mal, schwer steuern kann. Aber was in den letzten Jahren durch die Kalorienaufnahme, sage ich mal, weggefallen ist, ist so der Mann mit dem Hammer, das einmal vergisst zum Essen und in einen Hunger auskommt und fahren wir mal 10 Minuten verliert auf einer Etappe, weil jeder, der was Rennrad fährt, als Hobbyfahrer kennt das, glaube ich, man isst damit zu wenig, man hat nichts einstecken, man fährt ein bisschen länger und vor einmal sind die Füße weich, dass man gar nicht mehr gerade runtertreten kann. Und das passiert im modernen Radsport eigentlich sehr, sehr wenig. Und das nimmt ein bisschen so, ja, ist eigentlich wie bei der Formel 1, da passieren auch keine Motorschäden mehr. Also das finde ich irgendwo schade. Das war früher cool, der war in Führung, aber war ein Motorschaden, bam, und war weg. Ja, und beim Radsport hat es einfach den Mann mit dem Hammer gegeben und der war raus aus dem Gesamtklassement. Und der, was halt, sag ich mal, da selber ein bisschen mehr mitgedacht hat, ist das nicht passiert. Und die Überraschungsmomente fehlen dem modernen Radsport aktuell und den könnte man da vielleicht ein bisschen gegenwirken.
Sehr spannend. Bernhard, wie geht's jetzt weiter? Die Tour startet am Samstag. Die erste Live-Etappe bzw. die erste Servus TV übertragene Etappe, wo du auch beim Live-Kommentar dabei bist, ist das erste Einzelzeitfahren, Etappe 5. Und auf unseren Kanälen gibt es ja auch allerhand zu sehen.
Ja, also ich freue mich schon sehr auf die Tour. Der Juli ist immer besonderes Monat, früher, wie ich noch aktiv war, aber sagen wir mal, jetzt auch aus der etwas entspannteren Zuschauersicht oder ja, auch mit dem Geschäft von uns. Wir leben einfach den Radsport. Wir haben so viele Kunden, die was die letzten Jahre das Rennrad und das Gravelbike gefunden haben und die interessiert natürlich auch die Tour. Also wir haben da uns einiges angeschaut auf Instagram, Facebook, also folgt zu unseren Kanälen. Wir haben Fahrerprofile zusammengestellt, wo wir Stärken und Schwächen ein bisschen herausfiltern. Wir schauen uns die einzelnen Etappen ein bisschen näher an und natürlich dann die Highlights auch für mich, die Live-Etappen, wo ich dann in Salzburg bin im Studio und dann mit dem Einzelzeitfahren, wo man meinen ersten Richtwert von den großen Stars sieht, dann Etappe 10 als zweite Live-Etappe im Zentralmassiv, was ja, glaube ich, sehr, sehr spannend zum Kommentieren wird, weil da sehr, sehr viel passieren wird. Und ja, dann geht's schon weiter. Dann ist Ruhetag, dann ist im Geschäft, dann ist Familie. Also der Juli ist gut ausgebucht, aber ich freue mich sehr drauf, ja, die ersten Etappen mir natürlich anschauen und verfolgen und dann selbst kommentieren. Also es ist eine tolle Aufgabe, da weiter so in dem Radsport drinnen zu sein und das, wenn man nicht mehr aktiv ist, trotzdem irgendwo hautnah mit dabei ist.
Dann freuen wir uns alle auf die Tour, freuen uns alle auf die ersten spannenden Etappen und natürlich auch live auf Servus TV. Und wir melden uns mit einer zweiten Podcast-Folge grob um Mitte der Tour herum.
Ja, also definitiv, es hat wieder sehr, sehr Spaß gemacht. Es sind viele Faktoren. Auch danke dir für die Podcast, für die Führung, für die Fragen. Also war, glaube ich, sehr, sehr gelungen und macht Spaß und freue mich auf den zweiten Teil.
Danke, Bernhard.
Danke auch.